Wir leben heute in einer Zeit, die erfordert ein gründliches und tiefes Hineinschauen in Gottes Wort. Wir haben keine Maßstäbe von der Schrift vorgelegt, dass wir etwa nicht zu tief ins Wort blicken, sondern es ist eine Gefahr, nicht in allem, von dem Gottes Wort redet, zu Hause zu sein. Wir wollen heute ein Wort Gottes betrachten, und zwar aus dem Neuen Testament. Es ist ein Vers aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4. Jakobus, Kapitel 4, der Vers 13, wo es heißt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und da selbst ein Jahr zubringen. Und Handel treiben und Gewinn machen. Soweit. Handel ist damals wie heute keine Sünde. Doch kann uns ganz schnell die Sünde im Handel überwältigen. Und niemand soll darum sagen, das passiert mir nicht. Denn die Heilige Schrift ist es, sie ermahnt uns nicht umsonst über die Gefahr. Handel treiben und Gewinn machen regt auch unser Fleisch ungeheuerlich an. Alles an Geschicken, was nicht in die Hand Gottes gelegt ist, befindet sich letztlich in großer Gefahr. Wie wir im Textvers lesen, wollen wir. Und wenn wir schon etwas wollen, dann ist es nur dann recht, wenn der Herr es auch will. Paulus, der Heidenapostel, redet darum in 1. Timotheus 6, Vers 10 und schreibt, und zwar davon, dass wegen der Geldliebe etliche vom Glauben abgeirrt sind. Das waren Errettete. Sie waren vom Glauben zurückgefallen. Das geschieht in dem Augenblick, wo unsere Herzen mit den vergänglichen Dingen, sprich Handel, erfüllt werden. Und unter den zur königlichen Hochzeit geladenen, wie wir das in Matthäus 22, Vers 3 lesen, ist gesagt, sie wollten nicht kommen. Dieses kommen wollen und nicht kommen wollen ist die Entscheidung unserer Herzen vor dem Herrn. In Vers 5 liebte der eine seinen Acker, der andere den, wie es dort wörtlich heißt, den Handel. Das alles ist keineswegs etwa an den Haaren herbeigezogen. Wir blicken bei der ganzen Betrachtung und Auslegung dieses unseres Textverses jetzt ins Alte Testament und schlagen dort die Stelle auf in dem Propheten Ezekiel, Kapitel 28, und lesen dort den Vers 16a. Ezekiel 28, den lassen wir auch ein klein wenig aufgeschlagen, denn damit müssen wir uns befassen. Da heißt es in Vers 16a, durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Mache zuvor darauf aufmerksam, dass es nicht heißt, durch die Größe deines Handelns, sondern deines Handels. Interessant. An dieser Stelle, in diesem Kapitel, redet ja der große Prophet Hesekiel vom Satan, dass durch den Handel er zum Gewalttäter wurde. Auch das sind Segnungen eines Geschäftsgebarens, Handel. Im Kreise von Brüdern sagte einer derselben, dass im Hebräischen, und es ist immer ein Segen, wenn wir ja Brüder dabei haben, die dann in den urtextlichen Sprachen beheimatet sind, zu Hause sind vielmehr, der sagte, für das Wort Handel, was hier steht, was auch im Hebräischen jenes Handel ausdrückt, stehen drei Begriffe an. Und diese drei Begriffe wollen wir heute besehen. Was dieses Wort Handel im Hebräischen, ist gut, wenn wir es uns gleich notieren, Großhändler, zweitens Verleumder und drittens Umhergehen, bedeutet das Wort hier im Deutschen von Handel. Das alles kann es heißen oder heißt es auch. Und das wiederum ist kein Zufall, absolut nicht. Auch steht das schon lange geschrieben, denn der Hesekiel ist schon sehr alt. Er ist nicht in unserem Jahrhundert entdeckt worden. Als der gewordene und heute uns bekannte Satan sich einstmals über Gott erhob, da versuchte er durch seine gewaltige Geistmacht die ganze Engelwelt gegen den lebendigen Gott zu mobilisieren. Dieser gesalbte Engelfürst ging dabei auf, jetzt nehmen wir unser Wort zur Hilfe, auf seinen Handel ein, wie wir das gelesen haben. Und solches tat er als Großhändler. Zuerst, und bevor wir weiter eindringen, besehen wir noch, was überhaupt Handel ist, damit wir dieses Wort tiefer und fester verstehen. Beim Handel ist es so üblich, da wird etwas, entweder ein Gegenstand oder eine Sache, kurzum angeboten. Eine Sache gerät unter ein Angebot. Dafür aber will man etwas anderes. Das kann sowohl Geld sein oder auch eine andere Sache, wegen der für unsere Begriffe unzähligen Myriaden von Engeln handelte er mit diesen Engeln. Und zwar, dass sie Gott verlassen sollten. Geschwister, über die Unzahlen gottgeschaffener Engel haben wir keine Vorstellung. Unsere Rechenhilfsmittel, sprich Maschinen, reichen in ihren Längen von Zahlendarstellungen nicht hin. Es sind urgewaltige Aussagen über die Mengen, die Gott einstmals schuf, die wir Engel nennen. Dort war der große gesalbte Engelfürst praktisch der Engelschef. Auch er war ein geschaffenes Wesen, gleich der anderen. Aber er unterschied sich wesenhaft von den übrigen. Seine ausnehmende, sichtbare Erscheinung trug er zutage in der nach außen wirksamen Gleichheit Gottes. Gott hatte ihn zum äußeren Bild seiner Herrlichkeit geschaffen, nicht zum Inneren. Ich betone das. nur zum Äußeren. Und darum war er auch ausgerüstet mit einer ausnehmenden, gewaltigen Macht. Keiner der Engel hätte es mit ihm aufnehmen können. So groß ist seine Gewalt und Macht. Es haben schon oft Gläubige gedacht. Und all unser Denken ist nur dann richtig, wenn wir es ganz präzis dem Worte Gottes unterstellen. Es haben Gläubige gedacht, der Satan habe einstmals gesündigt. Und da hat Gott ihn sofort heruntergeworfen, diesen Kerl, die der Teufel noch am Kragen beim Herunterwurf ergreifen konnte, habe er dabei mit nach unten gezogen, als er fiel. Das denken nicht wenige Gläubige. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Ich habe es also schon etliche Mal in verschiedenen Landesrichtungen gerade stellen müssen. Diese Aussage hat einen einzigen Denkfehler, nämlich sie stimmt überhaupt nicht nach dem Worte Gottes. Wir lesen gerade in dem Hesekiel Kapitel 28, Vers 18. Da heißt es, durch die Menge deiner Missetaten, hast du deine Heiligtümer entweiht. Wir könnten sagen, schade. Da hat er doch keine Probleme. Der hatte doch alles, was es gab, die Ehre der ganzen Engel. Der hatte nie Mangel, musste in der solche Dinge machen. Geschwister, das waren Milliarden von Missetaten, die er beging. Und Gott ließ es zu. Wieso? Die Prüfung der Engel. Milliarden von Missetaten, wir werden es dann gleich sehen, über eine ganze Abfolge in der Ewigkeit. Es ist notwendig, dass wir ein wenig lernen, auch biblisch zu denken. In der Heiligen Schrift oder in der Ewigkeit, besser gesagt, gibt es für Gott keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das gibt's nicht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gibt es nur dort, wo Zeitlichkeit ist. Und Zeitlichkeit gibt es nur dort, wo Materie ist. Gott ist aber nicht in der Materie, in der Herrlichkeit, sondern er ist oben in himmlischen Regionen. Und dort herrscht Geist. Darum sagt die Bibel, dass Fleisch und Blut dieses Reich Gottes nicht sehen kann. Ist überhaupt nicht möglich. Und wenn wir einmal, und wir warten ja täglich darauf, durch die Gnade unseres Gottes infolge seiner Wiederkunft aufgenommen werden in Herrlichkeit, dann wird unser Leib verwandelt in einen Geistleib, damit wir seine Herrlichkeit schauen können. Darum geht's. Für Gott, der unvergleichlich groß und gewaltig ist, ist alles, was für uns Vergangenheit, Zukunft ist, zugleich auch Gegenwart. Für Gott gibt es einen Geschehnisablauf, einen Anfang und ein Geschehnisende. Und solches ist Gegenwart für ihn. Darum ist das für Gott kein Problem, zu sehen, wie jedes einzelne Geschöpf für und gegen Gott sich verhält, bereits vor Zeiten, bevor die materiellen Dinge geschaffen wurden. Gott schaute hinein und sah, wie du, Bruder und du, Schwester, dich für den Herrn Jesus verhalten und entscheiden wirst. Und danach vollzog er die Vorauswahl, die Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Unsere Auserwählung hat nicht, wie manche denken, am Kreuz von Golgatha begonnen. Nein, nein, viel, viel früher in der Vorauswahl durch den allmächtigen Gott. Er hat Eigenschaften, allwissend zu sein, allgegenwärtig zu sein, allmächtig zu sein. Mit diesem Gott haben wir hier zu tun, von dem auch der Prophet Jesaja in Kapitel 45 wie vielmal sagt, er ist allein Gott und sonst keiner außer ihm. Das ist unser Gott. Menschlich gesagt, können wir sagen, auf den können wir stolz sein. Denn den hat nicht jeder. Die verlorene Welt hat ihn nicht. Punkt. Da kommt nichts mehr dahinter. Außer, dass dieser Gott ihnen zum Richter wird, wenn sie sich nicht frühzeitig haben retten und erlösen lassen. In diesem Vers heißt es aber auch, was wir in Hesekiel 28 lasen, in der Unrechtlichkeit deines Handels, haben wir gelesen. Unrechtlichkeit deines Handels hat einen krummen, bösen, verbotenen, lumpigen Handel getrieben. Der Satan. Er hat Nebengeschäfte gemacht, hinter dem Rücken Gottes. Warum macht das Satan? Warum wagt denn der das überhaupt, hinter dem Rücken Gottes so etwas zu installieren? Und da können wir nur sagen, er hat Gott in seinem Inneren nicht erkannt. Das wird auch die Bibel bestätigt. Über die Wissenheit der Engelschöpfungen, welchen es ein Rätsel ist, dass wir, die wir dem Herrn gehören, mit ihm diese innige Herzensverbundenheit unterhalten, in welche Engel hineinzuschauen begehren. Das ist das Wort. Ins Herz unseres Gottes vermögen sie nicht hineinzuschauen. Dafür sind Engel nicht geschaffen. Und wir? Bereits heute sind wir mit seinem Herzen verbunden. Aber wir sind noch in der Fünf-Sinnen-Welt. Und die ist zu schwach. Darum lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 2b. Darum lesen wir, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Wir wissen, wer er ist, der Sohn Gottes. Wir wissen, was er ist, der Retter und Erlöser der Menschheit. Aber wie er ist, das werden wir im verherrlichten Leib, im Geistleib sehen, und dort werden wir in sein Herz hineinblicken. Da werden wir den Urgrund seiner Bewegungen erkennen können, weshalb er für uns, als wir noch seine Feinde waren, litt und starb, um uns zu erretten. Das sind wunderbare Zusammenhänge. Sie sind es wert, sich immer wieder damit zu beschäftigen, damit zu befassen. Also hat der Satan seinen Handel mit Betrug im Himmel durchgeführt. Und Gott hat getan, als wenn er es nicht sieht. Engelprüfung. Wir wissen, dass er seinen Thron, sein Büro, über den Thron Gottes erheben wollte. es ihm schlecht bekommen. Wir kennen die Geschichte. Eins steht fest, er wollte machen, und zwar so groß aufblustern, wie so ein Truthahn, wir kennen das ja, um über Gott zu gelangen. Die Ursünde seiner Geschöpfung. Geschwister, mit der gleichen Sünde, mit der er sich über Gott bewegen wollte und fiel, kam er auf uns Menschen zu. Mit der gleichen Lüge sagt er, obwohl Gott geredet hatte, mitnichten, ihr werdet sein wie Gott. Er wollte über Gott raus und den Menschen hat er belogen, ihr werdet sein wie Gott. Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, wie die Engel waren nicht sündig geschaffen, die Menschen waren nicht sündig geschaffen. Was ist eigentlich der Beweggrund, dass wir als Geschöpfe Gottes uns anreizen lassen zu solcher Bosheit, die nicht existent war? Wir kommen nur zu dem einen Fazit, zu sagen, die von Gott uns gegebene freie Willensentscheidung seiner Geschöpfe birgt es in sich, auch gegen ihn Stellung zu beziehen. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch darauf eingehen sollte, warum. Es geht wohl etwas zu weit, ich könnte das machen. Wir wissen, dass es hängt mit der Anbetung Gottes zusammen, dass Gott die höchste Anbetung, ich sage es nur in Kurzform, dass Gott die größte Anbetung dann wird, wenn er sich von solchen Geschöpfen anbeten lässt, die zugleich auch die Möglichkeit haben, ihm das Nein zu geben. Das heißt, wir tun es freiwillig und geben ihm die Ehre, die er haben möchte. Denn wenn Gott in ein anderes Geschöpf jene Sache hineingeschaffen hätte, die Gott ehrt, zum Beispiel ein Regenwurm, wenn er dreimal sein Hinterteil dreimal hintereinander hebt, ist es eine Anbetung Gottes. Dieses Geschöpf hätte doch nicht anders tun können, als Gott es hineingeschaffen hat. Aber in der freien Willensentscheidung der Geschöpfe ist es doch so, dass wir, Engel und Menschen, auch Nein sagen können. Und wenn von diesen Geschöpfen Gott aus der Freiwilligkeit heraus seine Anbetung kommt, das verehrt unseren Gott in der Maxime. Was hat Satan verhandelt? Er machte den Engeln ein Angebot. Er bot den Engeln an, sich von Gott zu lösen. Das war das Angebot. Was wollte Satan dafür bezahlen? Da bot er den Engeln an, dass jeder bei ihm tun könne, was er will. Jeder sei sich selbst sein Herr. Tolles Angebot, muss ich schon sagen. Den ganz genau gleichen Vorgang. Bei Menschen finden wir in 2. Petrus 2, Vers 19. Wieder, da heißt es: die im Irrtum wandeln, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Hier finden wir jene Analogie der damals geschehenen Dinge bei den Engeln. Der Großhändler der Freiheit, Satan, hatte ein riesiges Geschäftsgebaren entwickelt. Da sprach er zu den Engeln, dass sie etwas Großes werden wird. Und mit der Macht seines Geistes durchdrängte er die Herzen dieser Engelgeister. Wo es Resonanz gab, kennen wir sie aus der Heiligen Schrift als jene abgefallenen. Der Satan hatte sich in eigener Sache vor Gott groß gemacht, als er sich über Gott erhob. Wie wir auch im Hesekiel 28, Vers 16 lesen, wo es heißt, durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt. Und du sündigtest, Anfang der Sünde, rein existenziell. Also hat der gewordene Satan aufgrund der freien Willensentscheidung seiner Geschöpfe sich selbst das eigene Innere mit Gewalttat aufgefüllt. Und das nicht zu wenig. Und dann heißt dieses Wort Handel im Hebräischen auch Verleumder. Zwar ist, wie die Heilige Schrift im Neuen Testament sagt, der Satan auch der Vater der Lüge. Aber wer sich mit dem Großhändler der Verleumdung und Lüge einlässt, fällt in der Gleichheit wie einstmals die Engel in das Verderben und wie die ersten Menschen im Garten Eden in den Tod. Es genügt nur ein einmaliges Einlassen. Das geschah doch, wie wir wissen, bei Adam und Eva. Auch wissen wir, dass die verlorenen Menschen in der kommenden Gerichtszeit die Zahl 666 an ihre Stirnen und Hände geschrieben erhalten. Die Bedeutung der Zahlen stellen das Wesen des Antichristus dar, welcher der Sohn des Vaters der Lüge ist. Eine Mischung gleich unseres Herrn, Geist, Fleisch geoffenbart. So auch der Anbieter. Aber in der Gerichtszeit werden auch die Menschen allesamt diesen Geist haben, bis auf jenen Überrest. Und von dem Wesen des Antichristus, Christus, lesen wir über die 666 im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Da wird von den letzten Tagen geredet, dass schwere Zeiten da sein werden. Ich bin kein Schatzmaler. Aber die besten Zeiten sind rum, sagt er. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, wenn die kommenden wenigen Jahre vielleicht uns viele negativen Überraschungen bringen. Darum müssen wir gefestigt sein, denn unmittelbar davor kommt unser Herr. Dann kommen dreimal die sechs Gruppen mit Eigenschaften des Antichristus. Und in Vers 3, 2. Timotheus 3, Vers 3, lesen wir das Wort Verleumder. Dort gehört es hin. Nun, wir kommen zurück zu unserem Thema. Der Satan war es, er hat sich damals im Himmel den Engeln gegenüber als Verleumder gegen Gott aufgespielt. Muss eine hässliche Szenerie gewesen sein, dem ja auch das Gericht des Hinabwurfes folgte. Dieser Geist des Antichrists steht bereit, die ganze Macht auf dieser Erde jetzt zu übernehmen. Ich sage jetzt etwas. Im Augenblick ist die Macht der Finsternis dabei, ihre Hand auszustrecken, auf die Menschheit zu legen. Ich sage es so wörtlich. Ohne einen Buchstaben davon zurückzuhalten. Bei diesem Vorgang durchdringt er die von Gott gegebene Gnade. Die Gnade des Herrn muss ein sichtbares Ende finden. Sonst kann das in der Schrift verzeichnete Gericht nicht beginnen. Ist unmöglich. Der Herr ist, er zeigt uns die Dinge, denn durch sein Hineinlegen seiner Hand in die Geschicke der Völker, wir wissen, was Handauflegung bedeutet, ein Einsmachen im Geiste, folgt die radikale Übertragung dieses Geistes der Finsternis auf die Menschheit. Und wir brauchen nicht beängstigt auf die Dinge zu blicken. Ich beobachte das Meer verschmitzt, ich sag's mal so, weil ich weiß, was der nächste Zug ist. Und darum können wir in vollem Vertrauen zu unserem Herrn den Dingen gegenüberstehen. Und zwar wird das geschehen und zur vollen Ausreife sichtbarlich für die Menschen werden, sobald Christus seine Gemeinde in Herrlichkeit aufgenommen hat. In 1. Johannes 4, 3 ist gesagt, dass der Geist des Antichrist bereits in die Welt ausgegangen ist. Heute sitzt dieser Geist auch schon in Gläubigen. Das ist, wenn sie andere Kinder Gottes in ihren Zwängen verleumden. Verleumder sind Gewalttäter. Darum sagt Gott in Psalm 101, Vers 5, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen, sagt der Herr. Wie wenige sich heute nach diesem Willen Gottes ausrichten, sehen wir daran, dass etliche Gläubige sich in ihrem sündlichen Verhalten daran gewöhnt haben. In dem hebräischen Wort Handel steckt Großhändler, Verleumder und hin und her gehen. Letzteres wollen wir besehen. Hin und her gehen drückt Unruhe und Unerfülltsein aus. Ein belehrendes Wort in dieser Sache lesen wir in Jeremia 3, Vers 13, wo das abtrünnige Israel angesprochen ist. Da heißt es, wie geschrieben steht, nur erkenne deine Missetat, dass du von Jehova, deinem Gott, abgefallen und zu den Fremden hin und her gelaufen bist. Wir sehen die ganze Unruhe, da sie auch fremden Göttern dienten, diese Israeliten. Hatten sie bei Gott keine Erfüllung und beim Baal ein ganz schlechtes Gewissen. Und das ist wirklich ganz schlimm. Wer in Ermangelung einer treuen Gottesnachfolge beim Herrn nicht zur Ruhe kommt und beim Baal sein schlechtes Gewissen weiter verunreinigt. Obgleich niemand zwei Herren dienen kann, versucht es heute jeder, der nicht treu dem Herrn Jesus nachwandelt. Unruhe ist dann das Kennzeichen. Der König Saul im Alten Testament war auch ein solcher Mensch. Er diente nach außen dem Jehova und im Inneren dem Götzen seines eigenen Willens. Das tat er so lange, bis er besessen war. Saul wurde getrieben.
und merkte es nicht. Aber seine Knechte, die um ihn waren, die sahen das alles und sprechen ihn in dieser Sache an. Wir lesen das in 1. Samuel 16, Vers 15, wo es heißt, und die Knechte Sauls sprachen zu ihm, siehe doch, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Einen Vers vorher war der Geist Gottes gewichen, der böse Geist ängstigte ihn. Darum sagen wir, wir wollen treu mit dem Herrn wandeln, weil wir bei ihm Sicherheit und den Frieden unserer Herzen haben. Wie stark dieser Begriff von hin und her laufen, die Unruhe und die Bedrängnis ausdrücken, sagt Jeremia dann erst in Kapitel 49, Vers 3. Da kündigt der Prophet in diesem Kapitel an, dass auch der König Israels in Gefangenschaft gehen soll und sagt, klaget und laufet hin und her in den Einzäunungen. Aber auch im Neuen Testament finden wir dort, wo der Irrtum der Betrügerei vorliegt, Epheser 4, 14, ein Hin und Her geworfen werden als Unmündige von jedem Wind der Lehre. Damit kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, wo im hebräischen Handel steht, was auch hin und her gehen bedeutet. Als Verleumder Gottes ging also der Satan im Himmel hin und her. Da verleumdete er bei den Engeln unseren Gott und lief wieder zu anderen, um sie von Gott abfallen zu machen. In Hesekiel 28, Vers 12b war Satan ein Voll von Weisheit. So lesen wir. Lange Jahre meiner Gotteskindschaft kam ich damit nicht recht klar. Ich sagte mir selbst, wenn der voll Weisheit war, wieso kann der gleichzeitig so hochgradig dumm sein und sich über Gott erheben? Das passt doch überhaupt nicht aufeinander. Bis ich eines Tages im Gebet zum Herrn gegangen bin. Ich sah viele meiner Dinge, die ich nicht kenne, dem Herrn. Und trug das ihm, unserem Gott, in der Sache vor. Tage später, danach, ich las das Wort Gottes, hatte an die Sache nicht gedacht, machte der Herr mir genau dieses Wort klar, dass Weisheit keine Bewahrung gegen Dummheit ist. Zur Bewahrung wird nicht Weisheit, sondern ein demütiges Herz gebraucht. Wir Menschen meinen, gegen Dummheit steht. Nein, nein. In den geistlichen Dingen nicht. Ein demütiges Herz erhält uns in seiner Weisheit. So läuft es. Und nicht anders. Da zeigte mir der Herr einen Sündermenschen, der das höchste Maß an Weisheit besaß, Salomo. Seine Weisheit bewahrte auch ihn nicht im Alter vor bösen Sünden. In der Abschattung sehen wir in dem Fürsten von Tyrus, in Hesekiel 28, Vers 5, wo es heißt, durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen Reichtum gemehrt und dein Herz hat sich wegen deines Reichtumes erhoben. Das ist es. Seine große Weisheit war das Vertrauen zum sündigen Handel, dass sein Herz sich über Gott erhob. Was hat diese Sünde den Engeln und den Menschen in den vergangenen Abläufen eingebracht? Sünde ist das tödliche Gift seiner Geschöpfe. Und jede Sünde, die wir tun, ist eine Erhebung über Gott. Das muss uns klar sein. Zwar wollen wir uns über Gott nicht erheben, auch wollen wir nicht sündigen, aber wir tun es. Die Macht der Sünde ist darum so stark, dass wir sündigen, obgleich wir nicht sündigen wollen. Und wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und Johannes sagt, die Wahrheit ist dann nicht in uns. Danken wir vielmehr dem lebendigen Gott, dass er seinen Sohn sandte, um uns durch das Gottesopfer des Sohnes Christi Jesu die Rettung zu bringen, um uns zu erlösen, war dasjenige Opfer nötig, welches der Tiefe unserer Verlorenheit entsprach. Doppelpunkt, das Gottesopfer. Ein niedriges Opfer als der Gottessohn hätte nicht ausgereicht, uns zu erlösen. Hätte Gott einen Engel geopfert, um sich selbst zu schonen, wäre die Rettung ausgeblieben. Das soll uns klar sein. Die Schwere der Sünde, der Verlorenheit, musste ein Opfer eines größeren Gewichtes als das Sündengewicht sein, um uns zu retten. Hätte Gott einen riesigen Engel angebunden, und den hätte man dort seziert und auseinandergelegt, schlachten lassen. Und dann hätte Gott mit seiner Allmacht, mit seiner geredeten Allmacht, es werde die Sünden mit Gewalt abwaschen wollen, wobei das Engelgewicht zu klein war, wäre Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit zerstört worden. Die Basis der Gerechtigkeit ist nicht Macht, sondern Wahrheit. Und wenn für die Errettung der Menschen das Höchste, das Gottesopfer nötig war, womit sollten die Engel erlöst werden? Gibt es einen größeren als Gott? Verstehen wir dann, wenn geschrieben steht, er nimmt sich fürwahr nicht der Engel an. Menschen sind so stark begabt, die können das geredete Wort in aller Exaktheit auch ins Gegenteil geben. Nicht aber Gott. Denn da ging seine Gerechtigkeit in Brüche. Die Engel konnten nicht gerettet werden, weil sie Gott geschaut haben, weil sie seine Herrlichkeit sahen. Und von uns ist gesagt, niemand hat Gott jemals gesehen, Johannes 1. Und darum haben wir diese Gnade empfangen. Ein höheres Opfer als das Gottesopfer gibt es nicht. Darum nimmt er sich fürwahr nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Wenn wir also unser Tagewerk vollziehen und an die tägliche Arbeit gehen, sei es Handel, Büro, Acker, Baustelle, Werkshalle und so weiter, dann wollen wir das "Wir wollen" ausschreiben. Jakobus sagt es in Kapitel 4, Vers 15, wo es heißt, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir dieses oder jenes tun. Haben wir unser ganzes Leben in seine Hand gelegt, ist keine Unruhe, sondern Friede, Freude und Erfüllung in Christo so stark, dass der Feind nichts mehr an uns haben soll. Amen.